Guten Morgen, es ist Samstag, der 18. Juli 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die selbst entscheiden, wer an ihrem Wasserhahn drehen darf. Den Podcast für alle, die sich über die Wüste freuen, in die wir die Sandleute und ihre Importeure dereinst zurückschicken werden. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer neue, die nämlich um den aller kleinsten Teil eures sauer verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meinen bevorzugten Gast, der leider heute kurzfristig unseren gemeinsamen Gast vertreten muss, der gerade kurzfristig ausfiel. Aus Kärnten, die eine, die Bezwingerin noch jeder Welle aus Sand, Wasser oder Aufregung, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Servus, meine Liebe.
Das war jetzt ein Satz. Ich bin also der Ersatz für jemanden, der kurzfristig, aber wäre trotzdem da gewesen.
Naja, wir ersetzen jetzt zusammen den Gast, den wir gerade ganz kurz vorher verloren haben.
Da müssen wir uns aber anstrengen.
Das wird schwer, weil es wäre ein großartiger Gast gewesen. Ja, wir foltern euch ein bisschen jetzt mit dem Ausfall, aber so kann es gehen beim Fernsehen oder auch überall anders. Die Technik spielt nicht immer überall mit und dann ist es halt so. Aber er kommt wieder, versprochen. Er hat nämlich auch Lust wiederzukommen, sagt er. Ja.
Dann fang einfach an.
Mache ich. Ich habe gar nichts Großartiges zum Anfang, weil ich wollte mich jetzt zum Anfang einfach nur mal freuen, denn es wird ja schon wieder über allen, wie verrückt erzählt, dass der Klimawandel und seine schrecklichen Folgen und viele Tote produziert hätten. Die EU hat sogar einen Gedenktag jetzt abgehalten, das muss man sich vorstellen. Ein Gedenktag für die Opfer der Hitzetoten infolge des Klimawandels, da kann man drüber lachen oder auch weinen. Aber ich wollte dich zum Eingang eigentlich mal fragen und auch unseren Gast, eigentlich war es doch bisher endlich mal ein richtiger Sommer oder was zum Freuen und Genießen oder siehst du es anders?
Nein, ich sehe es nicht großartig anders. Also es war schon zwischendurch ziemlich heiß, aber das ist halt im Sommer so.
Da, ja, super.
Also da ziehe ich mich dann in meine Gemächer zurück und arbeite ein bisschen, weißt du, in der Zeit. Und wenn es wieder kühler wird, gegen Abend, dann verlasse ich mit Lissi das Haus. So wie es halt die Leute auch in Spanien, Italien und anderen heißen Ländern machen. Also insofern, was ich aber beobachtet habe, das ist ja diese Miesmacherei. Also die Bild-Zeitung, also ab morgen soll es ja kühler werden. Es wird ja kühler, jetzt kommt ja eine Kaltfront, heute, ja. Wird es ja kühler, es kommt ja eine Kaltfront und da werden sie wieder alle sagen, scheiße, Regen und so. Aber die Bild-Zeitung ist da ganz hoffnungsfroh und warnt schon, die nächste Hitzewelle kommt, der nächste Hitzehammer oder irgend sowas haben sie geschrieben, ja, und haben dann wieder ihren Meteorologen Dominik Jung, der halt immer eine Trefferquote von 50-50 hat. ja, aber ich hätte ja gedacht, dass du ganz anders anfängst.
Ach so?
Ich dachte ja, ja, dass du mit Harpe gegen Höcke anfängst.
Nee, das ist, Entschuldigung, das war mir nicht mal eine Eingangsmeldung wert. Ich wollte mich tatsächlich einfach nochmal freuen über das schöne Wetter und dabei einbauen, eine Kleinigkeit einbauen für alle, die mal Munition brauchen in der gelegentlichen Kleinkaliberschlacht gegen solche Klimahysteriker. Weißt du, wie viel Grad es hatte bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, als sie in Lausanne spielten? Also zum Thema, die hohen Temperaturen sind neu.
Wahrscheinlich 40 Grad, so
genau,
wie du sagst.
Genau, Volltreffer. Also damit liegst du als Meteorologie-Präsentatorin, eine erfahrene du bist und natürlich bekennender Fußball-Afficionado, richtig gut. Ja,
ich habe mal eine Wetterredaktion aufgebaut und geleitet. Insofern, aber ich bin keine Meteorologin.
Nein, aber ich habe ja auch gesagt.
Aber ich möchte jetzt muss ich aber noch kurz erklären, worum es geht bei Höcke gegen Höcke, falls es jemand. Ich muss nur einen Satz dazu sagen. Ja, nein.
Dann rede ich über Heller von Sinn, aber gut, schieß los.
Ja, klar, lass uns über Heller reden. Ja, apropos, ich bin keine Fachfrau für Meteorologie, aber dafür ist Harpe Kerkeling jetzt ein Experte gegen die AfD. Ja. Also im Landtag von Thüringen sollen nämlich Experten erstmals ein Verbot der AfD erörtern. Und einer der Fachleute ist Harpe Kerkeling. Mhm. Da weißt du Bescheid, Schätzelein.
Ne? Weiß ich, ja. Das Interessante an dieser Nichtmeldung ist, übrigens bei dieser Anhörung im Landtag ist ja auch Lavrov geladen, der russische Außenminister. Also irgendjemand will den einladen. Das nimmt Herr Lavrov wahrscheinlich nicht mehr zur Kenntnis, geschweige denn, dass er erscheinen wird. Aber einladen kann ich auch Mickey Maus irgendwo hin. Das Irre ist, was mir einfiel, wenn man die Metaebene anschaut, mit den Lieblingsformulierungen gewisser Podcast-Gäste zu sprechen. Da tauchen gleichzeitig Harper Kerkeling und Heller von Sinnen mit solchen Nullmeldungen auf. Und das sind ja, wenn man sie sich genau anschaut, sind das ja scheinbar Inkarnationen oder Varianten des gleichen Wesens. Also ich meine, kann man Harper Kerkeling, Heller von Sinnen und auch Herbert Grönemeyer eigentlich auseinanderhalten? Man muss nur die Brille wechseln jeweils bei der Person, hat das Gefühl, dass leichte Deformation eines gleichen Butterklumpens, der Ähnliches absondert. Und all diese Menschen,
die auch noch nie zusammen gesehen.
Siehst du? Das wie mit Pistorius und
Laschet.
Ja, Laschet. Laschet.
Ja. Gut. Ja, aber Moment, aber Heller von Sinnen ist deswegen gerade groß rausgekommen mit ihren Äußerungen, weil ein Film erscheint. Also das hat so einen Promo-Zweck, der möglicherweise ein bisschen nach hinten losgeht. Ein Film, in dem Fernsehfrauen aus den 90ern,
hallo?
Ich bin ja übrigens auch eine.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich mache dort nicht mit, aus Gründen. Ja? Also ich besser gesagt, ich
wurde natürlich nicht gefragt. Und du wärst die Einzige, bei der ich Lust gehabt hätte, sie anzugrapschen. Stell dir mal vor.
Ja, also, aber es geht darum, dass man quasi den Sexismus der 90er und wie Frauen im Fernsehen behandelt wurden und die bösen Harald Schmidts und Thomas Gottschalks dieser Zeit die Zoten gerissen haben. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich gesehen habe, Gabi Köster, mit der habe ich gemeinsam bei 7 Tage, 7 Köpfe auf dem Podium gesessen. Und Heller von Sinnen. Das waren die größten Zotenreißerinnen der 90er Jahre. Also da war auch nichts heilig. Aber das war okay. Also wir haben gelacht oder manche hat auch nicht gelacht, wie auch immer. Aber es war völlig okay. Aber das ausgerechnet die wirklich denen nichts heilig war, was wirklich okay ist, sich jetzt als Mimöschen dahinstellen und sagen, nein, also.
Weißt du, es redet halt niemand mehr über sie und wahrscheinlich auch nicht mit ihnen und niemand hört ihre Podcasts an. Ich weiß nicht, ob sie welche machen. Also, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Problem mit der schwindenden Bedeutungslosigkeit. Und dann packt man halt die Sexismuskeule aus.
Ja, aber wie gesagt, dieser Film ist, ich glaube, vom ZDF produziert oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, kann aber sein. Also jedenfalls, dieser Film soll natürlich auch uns etwas sagen. Heute sind die geilen Zeiten, in denen die Jakobiner genau über unsere Wortwahl wachen und so, ne?
Richtig, also hört endlich auf, ihr Männer da draußen, hört endlich auf, Heller von Sinnen an den Hintern zu fassen und sie zu sexualisieren und so.
Ja, wow. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang einen Clip gesehen mit Anke Engelke aus der Zeit. Ja. Der Clip war eigentlich lustig und da ging es um die komplett Niedermachung und Sexualisierung des Mannes, ja, in diesem Clip. Also genau das Umgekehrte, das ist natürlich dann völlig okay. Das ist im Gegensatz zu umgekehrt. Aber auch dieses, ich meine, natürlich haben sie damals Zoten gerissen. Ich saß auch bei Karl Dall in der Show und der hat Zoten gerissen und dann habe ich einfach die Zote pariert, ja, und wir waren beide glücklich und wir hatten Spaß. Also ich meine, da kann man auch sagen, nein, ich hatte auch schon Hände auf meinem Knie, dann habe ich die Hände einfach weggetan, dann war auch die Sache wieder erledigt. Ja,
oder ein kleiner Ohrfeige ins Gesicht oder sowas, je nachdem, wer das macht und so.
Ja, mein Gott, ja. Aber das, also das hier ist wirklich
gruselig. Ich habe ja auf
Also wegen, übrigens, ganz kurz, wegen falscher Meinung wurde damals niemand gekündigt. Nur so am Rande.
Die guten alten Zeiten. Ja. Ja, ich habe ja, was Anke Engelke und Heller von Sinnen angeht, habe ich ja mein einziges Erlebnis mit den beiden auf X gepostet. Das gab dann reichlich Reaktionen in Richtung Paulanergarten und was er sich so ausdenkt. Ich kann nur sagen, nein, ihr Lieben, es stimmt wirklich. Da habe ich in München am Flughafen die beiden unfreiwillig mal getroffen. Ich war damals lustigerweise Funktionär der Firma Pfizer. Da bin ich mich auf Reisen gewesen in meiner Vertretungsfunktion für diesen Pharmakonzern, wie allgemein bekannt. Das war in diesem einen Jahr und flog von München nach Berlin zurück und traf die beiden schwer besoffen. Also ich nicht schwer besoffen, aber die beiden schon. Münchner Flughafen erlebte sie in ihrer ganzen Pracht und kann nur sagen, ja, gut, egal. Also die 90er, das war weit nach den 90ern. Die 90er sind rückblickend tatsächlich sehr viel schöner, ehrlich gesagt, dass ich sie so in Erinnerung
hatte. Ja, es war ziemlich frei eigentlich.
Ja.
Und nach den 90ern ging es dann steil bergab.
Ja, und das, also damals aus Sicht der 90er, ich gedacht, es hätte auch besser sein können, aber rückblickend ist wie mit Helmut Kohl. Bei dem bin ich rückblickend auch ganz anderer Meinung, als das vorher war. So viel zur Heiterkeit diese Woche, zumindest erstmal, weil es ansonsten bitter ernst aussieht. Wie nicht nur Al Jazeera berichtet, haben die Vereinigten Staaten nun bereits in der 6. Nacht in Folge groß angelegte Angriffe auf den Iran weiter durchgeführt. Behörden im südiranischen Bandar Abbas berichten, dass zivile Infrastruktur getroffen wurde, darunter Stromversorgungseinrichtung und ein Bahnhof. Das iranische Militär wiederum erklärte, es habe US-Flugzeuge auf einem Militärstützpunkt in Bahrain angegriffen, während das sowjetische Militär mitteilt, es reagiere auf Raketen- und Drohnenangriffe. Milena, das Ganze ist inzwischen ein veritabler Flächenbrand, was Donald Trump da losgetreten hat. Und entgegen seiner wiederholten Ankündigungen, er habe nun schon 12-mal, glaube ich, oder 50-mal oder 20-mal den Iran ja komplett besiegt und in Grund und Boden gebombt, ist das Gegenteil der Fall und der Krieg weitet sich weiter aus.
Ja, der Krieg ist vorbei, es lebe der Krieg. Ja. Ich weiß, es ist ja interessant, Trump beschwört ja immer wieder, der Iran wolle ein Abkommen. Ja. Und ich denke, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was das soll. Und ich denke, dass dieses Bombardement auch damit zu tun hat, dass die USA bislang keine gute Ausgangsposition bei den Verhandlungen hatten. Weil den Krieg haben sie nicht gewonnen. Ja. Trump wurde ja auch schwer kritisiert für seine Zugeständnisse an den Iran, wie die Aufhebung einiger Sanktionen, die Rückgabe von sanktioniertem Geld und so. Ja. Und es könnte sein, dass er sich mit den neuen Angriffen einen demütigeren Iran erhofft. Es gab ja diese Woche, es hat möglicherweise auch wirtschaftliche Gründe. Es gab diese Woche ja auch Trumps Meldung, er wolle selbst 20% Maut, ja, oder Bezahlung für US-Hilfe in der Straße von Hormuz kassieren. Vorher wollten es ja die Iraner, 1 Million pro Schiff. Jetzt will er 20% der Ware quasi oder des Warenwerts. Und dann hat er das gleich am nächsten Tag zurückgenommen, das ist interessant, weil die Golfstaaten einen besseren Vorschlag gemacht hätten. Also sie wollten jetzt massiv in den USA investieren. Mhm. Und das ZDF, Heute-Journal, hat natürlich daraus die übliche, dümmliche, dieser Trump, unberechenbar und so gemacht. Ne? Kann man aber anders sehen. Also Trump hat eine einfache Drohung ausgestoßen und einen Tag später schon erreicht, was ihm vor den Midterm-Wahlen und den USA hilft, Milliarden aus den Golfstaaten.
Ja? Ja, wenn es also, denn stimmt, ne? Wenn es denn stimmt, dass die jetzt mit Milliarden kommen. Also Trump hat ja auch keine Probleme damit, mal irgendwas zu erzählen. Aber
auch das ist möglicher.
Ja, aber Tatsache ist, es ist ihm vollkommen entglitten. Der Krieg dort unten und die Gewalthandlungen ufern immer weiter aus. Und auch was das die Abkommensversuche angeht, es gab einen sehr interessanten Auftritt von US-Vizepräsident J.D. Vance. Der war bei Joe Rogan im Podcast. Da geht er ja öfter mal hin. Das ist in den USA ja durchaus üblich, dass auch die größten Figuren so des öffentlichen Lebens sich in freien Medien, immer mal wieder, vor allem bei Joe Rogan, der ein Millionenpublikum hat, über Stunden in eine Podcast-Gespräch setzen. Vance sagte dort viele interessante Dinge. Unter anderem verteidigte er ebenfalls laut Al Jazeera ein Abkommen, das die USA im letzten Monat mit dem Iran geschlossen hatten, um den Krieg dort zu beenden, und fügte dann hinzu, ich weiß ohne jeden Zweifel, dass es Personen innerhalb der israelischen Regierung gibt, die versuchen, uns von dieser Politik eben des Friedens abzudrängen, weil sie den Militäreinsatz immer weiter fortsetzen wollen. Also der Vizepräsident gibt ganz offen zu, was ja die Welt eigentlich auch weiß, dass Israel immer weiter die Friedensbestrebungen untergräbt, die es dann gibt.
Ja, aber die USA bombardieren, weißt du?
Ja,
das ist dann schon verwunderlich. Das hieße ja, dass dass Israel einen enormen Einfluss auf das Handeln der USA hätte.
Was? Moment mal, stopp. Ja, in dem Zusammenhang, Vance sagte auch bei Joe Rogan, das vermeldet Axios, we did mishandle Epstein Fall Releases. Also wir haben tatsächlich die Epstein-Akten-Freigabe falsch gemacht. Das sagte er bei Joe Rogan ganz genauso. Dieses Eingeständnis dieses Versagens, das ist das Einzige aus der Trump-Administration, die da von Vance kommt, hat auch durchaus überrascht. Und das nährt natürlich diejenigen oder die Gerüchte und die Meinung derjenigen, die sagen, Vance will selber antreten, um Präsident zu werden.
Natürlich. Ja, natürlich. Also er steht in direkter Konkurrenz zu Marco Rubio, dem Außenminister.
Ja.
Nach außen hin lässt Trump ja so ein bisschen offen, wen er irgendwie lieber hat. Ne? Hm. So ungefähr, ja. Wen er bevorzugt. Und ich nehme mal an, dass die beiden natürlich schon einen internen Konkurrenzkampf ausfechten. Aber ich habe auch noch, es gibt ja noch eine lustige Meldung zu Trump. Was heißt lustig? Also eine Geldmeldung, was auch immer.
Es ist immer lustig und gleichzeitig muss man brechen irgendwie. Das bei Trump ist es immer so eine Mischung.
Ja. Ja, Trump plant ja einen kostenpflichtigen Hochgeschwindigkeitszugang zu Beiträgen auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Also ein Angebot an Wall-Street-Firmen, ein paar Millisekunden vor den anderen zu erfahren, was Trump und sein Dienst posten. Ich meine, ein paar Millisekunden klingt wenig, aber den Algorithmen, die heute Börsengeschäfte machen, da reicht das, um Millionen zu machen.
Ja.
Also das hat aber echt Geschmäckle. Ja? Also ich meine, BlackRock kriegt jetzt ein paar Millisekunden Zeit, damit sein Supercomputer Aladdin dann so richtig Kohle macht in den Millisekunden.
Da gibt es ja auch eine Geschichte, das hat Heise vermeldet. meldet jetzt. Das ist dieses Portal, was im Zuge der Bilderstürmerei der unserer Demokratiemedien ja alles Kritische wegabräumte, was früher da mal veröffentlicht wurde. Manchmal haben sie noch interessante Meldungen aus dem Bereich der Technik. Ein Mann, der Trumps Teleprompter wartet, da scheint offensichtlich eigene Bedienstete zu haben, die den Teleprompter bedienen, der ist jetzt in Untersuchung wegen Insidergeschäften, weil der als Teleprompterbediener mal die Reden vorher da gucken musste, dass alles richtig umbricht und so. Und dadurch wusste er, was Trump so erwähnt und sagt. Und scheinbar hat er damit Prediction Markets Geld gemacht. Das sind ja jene Wetteinrichtungen, die in Europa übrigens weitgehend verboten sind, in Amerika sich aber größter Beliebtheit davon, zum Beispiel Polymarkets. Da wettest du dann darauf, keine Ahnung, erwähnt Trump den Iran in irgendeiner Rede oder wen bombardiert er als nächstes? Und der Mann hat offensichtlich viel Geld gemacht damit, dass er einfach diese Rede und wurde ausgerechnet von seiner Prediction Markets Firma verraten, deren interne Sicherungsalgorithmen da wohl anschlugen. So berichtet Heise.
Ja. Und Trump hat nichts dran verdient. Ah, ich habe im Sachen Iran ausnahmsweise noch eine interessante Meldung gelesen. Und zwar angeblich hat der israelische Mossad den ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad angeworben, einen Regimewechsel in Teheran herbeizuführen. Ja, die haben den wohl jahrelang bearbeitet. Das sagt die New York Times und die sagt auch, dass er jetzt unter Hausarrest sitzt. Ich meine, ob das stimmt oder ob das eine CIA-Meldung ist, die ja gerne mal über die New York Times lanciert wird, das weiß ich nicht. Aber interessante Meldung. Ahmadinejad, das ist ja der, den die Bild immer den Irren von Teheran genannt hat, ne, damals.
Ja, damit sind wir wieder bei Israel passenderweise, weil der Einfluss Israels auf die USA, den wir gerade schon hatten, der scheint Gegenstand des Wahlkampfs zu werden, was interessant ist, weil sich auch in den USA der Widerstand dagegen wächst und auch in den USA im Wesentlichen ja der gleiche Mechanismus zu beobachten ist. Wer den israelischen und meistens kriegstreiberischen Einfluss auf die USA thematisiert, der wird als Antisemit tabuisiert und man versucht, das abzubrechen, was in den USA weniger gut gelingt als in Deutschland. Und scheinbar hat J.D. Vance sich dieser Wählergruppe angenommen und versucht, mit Israel Kritik zu punkten. Das ist ein Novum. Von Rubio ist nichts dergleichen überliefert. In Deutschland geht es derweil exakt in die andere Richtung, in einer Art und Weise. Wir haben schon darüber berichtet, weil die Diskussion älter war, aber jetzt hat der Bundesrat umgesetzt, was angekündigt war. TKP berichtet, in derselben Woche, in der der Bundesrat für eine drastische Verschärfung des Strafrechts gestimmt hat. Die öffentliche Leugnung des Existenzrechts Israel soll künftig mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden, hat sich die Bundesregierung in Brüssel erneut jeder Konsequenz gegenüber der israelischen Regierung verweigert. Während Spanien, Frankreich, Irland, Belgien und Schweden auf Handlungsbeschränkungen wegen der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik drängten, blockierte Außenminister Johann Wadephul, CDU, die Initiative. Ja, letzteres überrascht wenig. Ersteres ist dann doch ein Schritt, muss man sagen, jetzt machen Sie ernst. Ja? Also wer in Zukunft das Existenzrecht, dieses Wort muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Israels leugnet, der soll deswegen als Straftäter verurteilt werden. Und das ist schon irre. Also da geht es nicht darum, dass der fordert, dass Israel als Staat irgendwie abgeschafft werden müsste oder sowas oder besiegt und gar vernichtet oder irgendwelche anderen Aufrufe zu Krieg und Gewalt, sondern wenn man ein Existenzrecht eines Staates, was immer das ist, mir war nicht bekannt, ich leugne hiermit kategorisch jedes Existenzrecht irgendeines Staates, ja, nicht die Existenz, weil die gibt's ja, aber wo steht, dass ein Staat ein Recht hat zu existieren? Also weder Österreich noch Deutschland haben irgendein Recht zu existieren, wem gegenüber? Das ist völliger Schwachsinn. Wer das aber speziell für Israel tut, der soll in Deutschland deswegen strafrechtlich verurteilt werden. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Gedankenverbrechen, die verurteilt werden.
Ja? Genau, und darum geht's. Straftatbestand Gedankenverbrechen. Und das wird ja an allen Ecken implantiert und normal gemacht, ja. Also du musst ja als Bürger nichts mehr tun mit der Waffe in der Hand. Du musst es nur denken und sagen, was du denkst. Und selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam in einem Gutachten zu dem Schluss, ein solcher Straftatbestand dürfte ein Sonderrecht gegen eine konkrete Meinung darstellen und wäre damit grundsätzlich nicht mit Artikel 5 des Grundgesetzes vereinbar.
Grundgesetz.
Ja, aber ich meine, der eigene Dienst des Bundestags, Aber ich meine, der eigene Dienst sagt es.
Trotzdem.
Aber ich glaube, ja, die Verdrehung der Grundrechte, natürlich, das ist im Grunde der Kern der Botschaft. Ja? Ja. Du hast es gesagt, was Wadephul dort macht, ist natürlich erwartbar.
Ja. Ja, aber das wird kommen. Der Bundesrat hat jetzt beschlossen, der Bundestag wird hinterherziehen. Also wenn denn einer mal was blockierte in deutscher Rechtsgeschichte, dann war es eher der Bundesrat. Die Länderkammer, die dann noch sich teilweise eher traut, beziehungsweise die teilweise ja durch die Mehrheitsverhältnisse in den Ländern anders abstimmt, als dass der vollkommen gleichgeschaltete pseudoparlamentarische Körper namens Parlament oder namens Bundestag so tut. Und wenn es der Bundesrat schon verabschiedet, wird es wohl auch durch den Bundestag gehen. Willkommen Gedankenverbrechen. Sie sind dann real im Unrechtsstaat Deutschland. Überrascht eigentlich wenig. Was positiv überrascht ist, dass angesichts dieser kriegstreiberischen und ja grundsätzlich antidemokratischen Bestrebungen passiert ist, was der Deutschlandfunk vermeldet. Bis Ende Juni seien fast 5.900 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen. Das seien deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr, also nahezu 3.900 Anträge, als nahezu 3.900 Anträge gestellt worden waren. Ja, nett, aber ich meine insgesamt ne, 6.000 von
ja, gut,
90
aber wenn
Millionen.
Das, ja, wenn das richtig viel werden, dann wird die das Kriegsverweigerungsrecht kassiert werden, verstehst du? Also ja, nett, ein paar Leute sind aufgewacht, ein paar Jugendliche oder junge Leute denken, nee, eigentlich nicht, ich will eigentlich nicht sterben, ja, nicht durch irgendeinen Fleischwolf gedreht werden. Aber ja, aber wie gesagt, wenn das ja relevant werden sollte, wird es
ja
abgeschafft.
Ja, es ist ja eigentlich gar kein Verweigerungsrecht, ne, wenn du mal überlegst. Also ich habe ja selber vor einem Jahr ungefähr den Militärbehörden in Deutschland auch mitgeteilt, als dekorierter Veteran, der ich ja bin. Herr Scharping hat mir sogar eine Einsatzmedaille verliehen. Habe ich ja mitgeteilt, oh, dass ich, ja, hat er jedem, der im Einsatz war, hat nicht persönlich, er kam nicht vorbei, aber du per Post kam, per Betriebspost kam.
Aus Mallorca damals.
Nee, ich war nicht in Mallorca. Ich war bei
nein, nein, aber Scharping war in Mallorca.
Ach so, mit seiner Gräfin damals.
Genau, ja,
das sind nur die Ältesten. Bunte Leser, wie er damals in der Whirlpool-Wanne mit ihr saß und so. Ja.
Nee, das war der richtige Pool, aber egal.
Entschuldige. Kein Whirlpool, wieder Fake News hier. Also ich dementiere den Whirlpool und es war ein richtiger. Jedenfalls, jetzt hast du mich doch glatt rausgebracht.
Sorry.
Das ist schlimm. Also Kriegsdienstverweigerung, wo waren wir denn gerade? Scharping und Militär?
Du wolltest gerade erklären, dass es dieses Kriegsdienstverweigerungsrecht
richtig
nicht gibt.
Genau, und ich habe den ja einfach mitgeteilt, dass ich den Kriegsdienst verweigere. Da sind nee. Ihre Verweigerung wird als Antrag gewertet. Da habe ich wieder zurückgeschrieben, na, Sie können werten, was Sie wollen. Ich habe es Ihnen mitgeteilt, einen Antrag stelle ich nicht. Es findet einfach nicht statt. Ja, nee, daraufhin haben Sie meinen Antrag abgelehnt. Also wenn du ein Recht auf Verweigerung hast, ist ja so wie Schatzi, du hast ein Recht darauf, dass ich etwas für dich tue. Dann kommt Schatzi und sagt, mach. Dann sage ich, nee, du hast jetzt einen Antrag gestellt, aber den lehne ich ab. Also dann, was für ein Scheißrecht hast du dann? Ja, das ist ein Witz. Also das Regime kann einen Antrag auf Verweigerung ablehnen und dann kannst du nicht verweigern. Also gibt es kein Verweigerungsrecht. Verweigerungsrecht hieße ja, du verweigerst und dann war's das, ne?
Ja, guck mal, da musst du es auch nicht abschaffen.
Passt, ja, das richtig. Es ist schon abgeschafft. Lustig, dass Apollo News vermeldet, nicht nur die, auch einige andere, was die bösen USA angesichts all dieser Dinge in Europa tun. Am Montag, so Apollo, hat das US-Außenministerium eine Ausschreibung für Organisationen in Europa veröffentlicht. Bildungseinrichtungen, NGOs, Thinktanks und Regierungseinrichtungen, und auch Regierungseinrichtungen, können für maximal 2 Jahre bis zu 3 Millionen US-Dollar Förderung erhalten, wenn sie sich in ihren Aktionen nachweislich oder zumindest dokumentiert für Meinungsfreiheit in Europa einsetzen. Bundeskanzler Fritz BlackRock Stromberg reagierte und kritisierte dieses Vorhaben der USA mit den Worten, ich habe immer gesagt, dass wir uns einerseits nicht in amerikanische Wahlen einmischen, dass wir uns unsererseits nicht in amerikanische Wahlen einmischen. Das haben wir auch immer beibehalten. Er wertet also diese US-Förderung von Meinungsfreiheit in Europa als Einmischungsversuch.
Ja,
Wahlen.
Mensch, das ist ja quasi neue NGOs im Kampf gegen die Alten, ja, die von ihm beziehungsweise uns finanziert werden. Das könnte ja sogar ein bisschen Chancengleichheit der Meinung herstellen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Wegtreten, ja? Ich meine, wenn man bedenkt, dass Bundesregierung und EU zusammen Milliarden für konforme NGOs und Institutionen ausgeben, ja, also die für Zensur und gegen Meinungsfreiheit sind, dann ist es wohl eher ein Tröpfchen. Aber was mir so generell in dem Zusammenhang aufgefallen ist, die öffentliche Meinung, da dreht sich was. Die wird nicht mehr nur von NGOs, Regierungen und den BÜK-Medien kontrolliert. Mir ist aufgefallen, was von der, also von uns, von der Gegenseite, sagen wir es mal so.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel auf X groß diskutiert wird, ja. Also X, das immer noch freiste soziale Netzwerk, auch wenn es sehr einschränkt inzwischen.
Der Einäugige unter den Blinden, ja.
Genau. Also das schwappt immer häufiger in den Mainstream, weil es nicht mehr anders geht. Das heißt, der Druck, da wird ein Druck aufgebaut und dann muss der Mainstream, nicht alle, aber viele reagieren. Das aktuellste Beispiel, ich weiß, den Fall besprechen wir später, aber ist das gekaufte Baby von Jens Spahn und seinem Mann. Ja? Also per Leihmutterschaft, bla bla. Also am Anfang dominierten die Glückwünsche und dann brach eine riesige Empörungswelle im Netz los. Und dann zogen andere im Mainstream nach. Und jetzt ist Spahn tatsächlich in der Diskussion. Also das wäre aber ohne, sagen wir mal, das Netz, das einen großen Aufschrei da hat, gar nicht passiert. Die ARD, das ARD-MoMA, hat es gestern noch versucht zu sagen, ja, es gibt jetzt eine Diskussion über Leihmutterschaft. Ich meine, was sie nicht dazu gesagt haben, dass er sich vorher gegen Leihmutterschaft, also für das Leihmutterschaftsverbot in Deutschland ausgesprochen hat und dann in die USA fährt und sich ein Baby kauft.
Weil sein persönliches Glück ihm wichtiger ist, hat er intern gesagt.
Ja, aber ich meine, darauf hat das MoMA, ist das MoMA nicht eingegangen.
Was?
Und hat so getan, als ob es, also die schaffen sich wirklich selber ab, die muss man gar nicht mehr abschaffen. Ja? Die haben so getan, als ob es jetzt um das Thema Leihmutterschaft geht. Also ja, gut, okay, machen wir später.
Ja, können wir auch jetzt machen. Also denn letztlich geht es um Kinderschutz sowieso im Großen und Ganzen, also im vorgeblichen Kinderschutz. Und es ist eine Wortverwendung, die einem wirklich die Brechkübel unter die Tische treibt, beziehungsweise in Greif Näher oder ein Schwall näher, muss man sagen, denn es ist schon besonders widerwärtig, wie immer und immer und immer wieder der Kinderschutz bemüht wird und der Schutz vor Kinderpornografie und allen möglichen anderen Dingen, wenn Kindern draufsteht und es sind dann immer vermeintliche oder angebliche Christdemokraten, die also das christlich im Namen führen, die dann genau diesen Kinderschutz pervertieren und missbrauchen. DKP berichtet, Ursula von der Leyen hat jetzt bestätigt, in der EU soll niemand mehr ohne staatliche Identitätsprüfung auf Social-Media-Plattformen zugreifen oder dort posten können. Sie erklärte, es geht nicht darum, ob Kinder auf Social-Media zugreifen können, sondern ob Social-Media auf unsere Kinder zugreifen kann. Wer Social-Media nutzen will, muss sich künftig über eine staatliche App authentifizieren. Das ist laut TKP nach Meinung des Technik- und Kinderschutzexperten Paul Walsh bedeutet nicht, das Elternrecht zu stärken, sondern es bedeutet das genaue Gegenteil. Der Staat entmachtet Eltern, die heute bereits hervorragende geräteeigene Kindersicherung nutzen können und zwingt stattdessen jeden Bürger in biometrisches oder ID-basiertes Kontrollsystem. Und da erlaube ich mir als Vater Herrn Walsh zuzustimmen, denn es gibt wirklich gut funktionierende, das Kind stark einschränkende und belästigende und ständig für Elterndiskussionen mit dem Kind führende Apps, die beispielsweise Sichtzeiten begrenzen, die verhindern, dass Kinder überhaupt Videoinhalte oder andere Inhalte sehen können, die verhindern, dass fremde Kinder anrufen können, ganz wichtiger Punkt, oder Textnachrichten empfangen können. Und wer sich damit beschäftigt, der wird mir zustimmen. Das ist lästig, das zu tun. Es kostet Zeit und Mühe und es gibt eine Unzahl entsprechender Geräten, aber es funktioniert ganz hervorragend. Und wer als Vater oder Mutter sich heute damit beschäftigt, der hat alle Möglichkeiten, sein Kind vor den Unmengen an Schmutz und fürchterlichen Sachen im Netz zu schützen und es gleichzeitig aber auch altersgemäß frei sein zu lassen, damit es selbst entscheiden kann, was es dann im Rahmen des elterlich Erlaubten macht und anschauen kann.
Ja, es ist ja sowieso fast schon langweilig, ne? Also sie bereiten es unter dem Vorwand Kinderschutz vor. Wir sagen, was wirklich geplant ist. Das sagen wir ja schon lange. Ja, ja.
Seit Monaten,
das wird dann als Verschwörungstheorie gebrandmarkt und dann kommt es genauso, wie wir vorhergesagt
ja,
haben.
Wie immer.
Also das ist seit Jahren das gleiche Spiel. Ja, also wer nacktes Niveau hört, weiß mehr oder früher. Aber in einem möchte ich Paul Walsh widersprechen. Er hat das schön aufgezeigt, wohin die Reise geht in sehr vielen Punkten. Aber wenn er sagt, der Vergleich mit Sicherheitsgurten oder Alkoholverbot, das hat ja von der Leyen gesagt, der hinkt gewaltig. Niemand wird gezwungen, vor jeder Autofahrt oder jedem Einkauf eine staatliche Identitätsprüfung zu durchlaufen.
Ja,
dann kann ich nur sagen, noch nicht. Also
noch nicht.
Mit diesen vorgeschriebenen digital vernetzten Kameras im Auto identifizierst du dich ja künftig selbst.
Ja.
Also jedes Mal, wenn du in dieses Auto gehst,
ja,
können irgendwo irgendwelche, wer auch immer, sehen, aha, schau mal, der Paule fährt los, ja. Und es gibt auch schon Supermärkte, die du mit einer App betrittst. Das sind jetzt noch nicht viele, aber die gibt es.
Ja.
Wo du alles mit der App machst, die kein Personal mehr haben, sondern wo du auch mit der App zahlst und du identifizierst dich mit der App. Also das läuft genau dorthin, was Paul Walsh vielleicht noch nicht gesehen hat.
Ja, noch nicht gesehen hat. Er hat es vielleicht einfach verwendet, um einen verständlichen und ja. eindrücklichen Vergleich zu ziehen. Aber natürlich, hast völlig recht. Also das, morgen kommt das dann. Mal sehen, was Herrn Walsh dann einfällt. Ja, jetzt gehen mir die Vergleiche aus. Ist ja auch schwierig angesichts dieser Eskalation. Aber dass Kinderschutz dafür immer in perverser Weise missbraucht wird, dass das dann eben von solchen widerwärtigen Charakteren wie Ursula von der Leyen oder eben dem Massenmörder und Babykäufer Jens Spahn. Denn Kreaturen wie Jens Spahn oder Henrik Streeck sind ja in ihrer Widerwärtigkeit ohnehin schon kaum zu unterbieten. Und die beiden sind nun auch so tief gesunken, dass sie gerade als christlich-demokratische Politiker, die nach eigenem Bekunden ja zum Schutz von Kind und Mutter Leihmutterschaft in Deutschland noch vor kurzem gerade streng verboten verbinden ließen, so der CDU-Parteitagsbeschluss, und beide umgehen es und kauften sich für wahrscheinlich deutlich über 150.000 US-Dollar nun in den USA ein Kind, indem sie eben eine Mutter als Gebärmaschine verwendeten. Apollonius berichtet, es geht dabei nicht um die Glaubwürdigkeit, es geht dabei um die Glaubwürdigkeit, laut CDU-Kritikern. Der junge CDU-Arbeitnehmerflügel, ausgerechnet diese Untersplittergruppe der CDU, kritisiert Spahn wegen seines Leihmutterbabys. Leihmutterschaft ist in Deutschland dank der Union streng verboten, verkündete dieser Arbeitnehmerflügel. Spahn hat das Verbot in den USA damit nun umgangen. Über menschliches Leben kann nicht mit Geld verfügt werden, meint der CDU-Arbeitnehmerflügel, weder zu Beginn noch zum Ende. Wenn die CDU und CSU Leihmutterschaften aus ethischen Gründen ablehnen und die Union als Gesetzgeber diese auch verbietet, dann sollte dieser Maßstab auch für ihre führenden Repräsentanten gelten. Und man hört, Milena, dass innerhalb der CDU wohl die CSU tatsächlich schwer erschüttert und in Aufruhr sein soll. In Bayern, da wird wohl wild diskutiert und teilweise der Rücktritt von Spahn gefördert. Ich versteige mich mal zu der Prognose, es wird nichts passieren, aber auch gar nichts.
Wahrscheinlich nicht. Aber zum Thema Leihmutterschaft. Ich hatte vor 2 Jahren ein Interview mit Birgit Kelle zum Thema Leihmutterschaft. Die hatte dazu ein Buch geschrieben. Und da wird ja auch die Perspektive des Kindes klar. Also ja, also das Kind kennt ja seine Mutter, die haben ja in der Schwangerschaft viel Zeit miteinander verbracht und im Grunde ist die Mutter ja die einzige Stütze, die ein Neugeborenes hat, wenn es so in die kalte Welt gestoßen wird.
Es gibt noch einen Vater. Ich
muss sagen, ja, aber das natürlich, aber der Vater hat in den ersten 9 Monaten, in denen sich das Kind entwickelt, im Mutterbauch erstmal nicht viel zu sagen. Ja? Also die Bezugsperson, sorry, ist da die Mutter. Und wenn es dann von dieser Mutter getrennt wird, und das wird ja ganz oft sofort getan, dann ist das durchaus ein frühkindliches Trauma. Ja, da haben, das wird den Menschen möglicherweise ein ganzes Leben begleiten. Und man hat festgestellt, dass diese Menschen sehr oft Verlustängste haben. Ja, und das ist ja auch mit ein Grund für das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland. Aber was es in Deutschland gibt, das sind Messen zu Leihmutterschaft. Da können sich Interessierte über einen Babykauf informieren. Und vieles geht ja über Osteuropa. Ja? Und da gibt es dann werden dann Verträge gemacht mit den zukünftigen Eltern und den Agenturen, die das dann vermitteln. Und ganz übel, wenn ein Baby behindert zur Welt kommt, dann müssen die neuen Eltern das meist laut Vertrag nicht annehmen. Ja. Ja. Die zahlen nur für ein gesundes Kind.
Doch, und was konsequent,
dann,
oder?
Was dann mit der beschädigten Ware, um es mal so auszudrücken, passiert, da kann man nur spekulieren. Also das ist schon das Geschäft mit der Leihmutterschaft. Das ist richtig, richtig übel.
Ja, es ist Menschenhandel. Und ich meine, Streeck und Spahn haben ja vielfach bewiesen, dass sie bei der Befriedigung ihrer Triebe keinerlei Grenzen kennen. Ja, bei all dem, was sie sich da verschaffen, bei ihrem Machtinteresse, bei ihrem Geldinteresse. Also Spahn ist ein Massenmörder und hat für die Bereicherung mit seinem Maskengeschäft und dieser ganzen dieser Impftötungen ja keinerlei Skrupel gekannt. Nun kauft er sich ein Baby, weiß ich, was er und sein sogenannter Ehemann dann damit vorhaben. Aber es ich finde es ekelhaftend. Ich finde es wirklich absolut ekelhaftend, dass dem Typen all das ja komplett durchgegangen wird. Es passiert nichts, es regt sich nichts dagegen in dieser Bundesrepublik. Ja. Der Mann läuft frei rum und es ist einfach nur noch abstoßend. Nur es geschieht nichts. Es wird weiter nichts geschehen. Gar nichts.
Ja.
Ja, da bin ich sicher. Und die Empörung in der CSU, mein Gott, da trinken sie 2 Bier und dann war es das mit ihrer Empörung. Und dann werden sie für irgendein Pöstchen irgendwo ganz hinten im Landtag, werden sie dann schön wieder zu Kreuze kriechen und die Söderstiefel lecken. So ist es mit der CSU.
Wir werden es erleben.
Ja, wir werden es erleben. Und damit es auch immer schön so bleibt im Reich der EU und ihren angeschlossenen Kolonien und bald wieder Mitgliedern, zum Beispiel in Großbritannien, da findet auch in Großbritannien die Gleichschaltung immer weiter statt. TKP berichtet, London plant jetzt YouTube und TikTok. TikTok per Gesetz zu zwingen, staatliche Sender wie BBC und ITV bevorzugt zu empfehlen. Die Regierung will Plattformen dazu drängeln, ihren Algorithmus so umzuprogrammieren, dass Inhalte von offiziell anerkannten Medien bevorzugt werden. Das Ganze wird
ist ja wie in der EU ja genauso. Das plant die EU ja auch. Ja.
Das Ganze wird als notwendiger Schutz vor Falschinformationen verkauft. Ja, sie machen es halt parallel, ne? In Gleichschaltung. Damit auch ja, schön.
Die haben richtig Schiss vor dem Bürger, der muss jetzt in den Käfig.
Ja, das ist so. Und das ist
wir
auch.
Wir sowieso.
Ja, daran arbeiten ja gewisse Kreise in Berlin. Wir kennen sie beide gut, ja, die das tun. Ja. Und damit das auch immer weitergeht in die Richtung, hat, so berichtet der Deutschlandfunk, die Bundespolizei jetzt neue Befugnisse bekommen. Der Bundestag beschließt nun Änderungen. Beamte dürfen künftig in besonderen Gefahrenlagen eine automatische Echtzeit-Gesichtserkennung etwa an Bahnhöfen durchführen. Ich fand das etwa besonders schön beim Deutschlandfunk. Weil wo dürfen sie es denn sonst noch? Überall sonst wahrscheinlich. Für die Bekämpfung von Extremismus, nochmal, von Extremismus, und wir wissen alle, wer damit gemeint ist, und Schleuserkriminalität, ja, nette Kombination, sollen die Ermittler Möglichkeiten zur Telekommunikationsüberwachung bekommen. Auch soll die Bundespolizei künftig selbst Abschiebehaft bei Gericht beantragen können. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Melina, wie unsere Gesichter im Supermarkt erkannt werden, wie unser Telefon von der Bundespolizei deswegen überwacht werden und wir dann wegen Extremismus in Abschiebehaft kommen. Ich frage mich, wohin?
Ja, ich meine, dazu passt ja auch, dass der Verfassungsschutz, also alle Geheimdienste sollen neue Kompetenzen bekommen, ja. Danach wäre dann erlaubt, heimliches Betreten von Wohnungen, Eingriffe in Computer und Handys, Daten dürfen verändert oder gelöscht werden und jetzt, es dürfen gezielte Falschinformationen an Betroffene gegeben werden. Also der Staatsschutz darf jetzt fälschen für die gute Sache.
Ja.
Er darf auch dich überwachen, ohne dass du hinterher davon erfährst. Und er will jetzt V-Leute ab 16 rekrutieren. Also das ist eine ganz neue Form von Kinderschutz.
So ja, stimmt. Neue Form von Kinderschutz. Das ist eigentlich die Überschrift für alles, ja. Lustig ist ja, was die Junge Freiheit berichtet. Du hast es vielleicht auch gelesen, diese Rekrutierungsversuche des Verfassungsschutzes in MacPom bei ganz normalen AfD-Mitgliedern. Da haben dann jetzt mehrere AfD-Mitglieder berichtet, sie wurden also irgendwo auf offener Straße nach dem Einkaufen von Herren angesprochen, die ihnen sagten, wenn sie Redebedarf hätten, sollen sie doch hier die Nummer anrufen. Und dann hat die Junge Freiheit bei der Nummer angerufen. Ja, die haben dann diese Visitenkarte, da stand nur eine Telefonnummer drauf. Da rief dann die Junge Freiheitsreporter wohl an, gab sich aus als der Angesprochene und fragte, worum es denn so ginge. Es gab wohl nur Allgemeinplätze und die Versicherung, man müsse keine Angst haben. Wenn sie nicht reden wollen, droht ihnen auch gar nichts. Also es war so eine ganz subtile Mafia-Variante. Ja, also in MacPom scheint es...
Ja. Visitenkarten auf der Straße verteilen, das haben früher nur Fotoagenturen gemacht, wenn sie Claudia Schiffer gesehen haben als 17-Jährige oder so, der Verfassungsschutz. Das ist ja unglaublich.
Hey, wenn Sie mal Redebedarf haben, mache ich jetzt auch mal. Ich drucke mir ein paar Visitenkarten nur mit meiner Nummer drauf. Hey, so eine junge Frau, wenn Sie mal Redebedarf haben, rufen Sie hier. Also, ich glaube, ja. Ja, lustig, dass die Polizei da so aktiv wird und identifizieren möchte mit Gesichtserkennung und so, weil komischerweise auch lustig, also nur im unlustigen Sinne, ist es nämlich auch so, dass wenn sie nicht identifizieren möchte, identifiziert sie nicht, obwohl sie schon identifiziert hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den türkischen Autohändler Masuni Khan aus Gießen erinnert, der auf der Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation Reporter von Tichys Einblick vermutlich angegriffen hat, denn dieser Herr Masuni Khan wurde ja bestens fotografiert und identifiziert von Tichys Einblick. Und Tichys Einblick berichtet jetzt, bei der Staatsanwaltschaft Gießen, das ist jetzt über ein Jahr her, wurde daraufhin von unterschiedlichen Personen Anzeige erstattet. Die Täter sind auf den Aufnahmen gut zu erkennen. Was passierte daraufhin? Der Staatsanwalt teilte mit, dass die Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen eingestellt worden seien, denn eine Anzeige von Tichys Einblick läge nicht vor. Der Anwalt von Tichys Einblick erklärte, dass er die Anzeige allerdings von der Staatsanwaltschaft Gießen über das digitale Anwaltssystem natürlich mit Bestätigung bereits lange übermittelt habe. Die Bestätigung der Übermittlung wurde der Staatsanwaltschaft dann nochmal zur Kenntnis gebracht. Als dann immer noch nichts passierte, fuhr der Anwalt persönlich nach Gießen zur Staatsanwaltschaft, allerdings an einem Freitag und da um 11 Uhr nicht niemand mehr im Büro war, der zuständige Staatsanwaltschaft erst recht nicht, musste die Anzeige dann nochmal übermittelt werden, wie auch das erste Mal digital über das besondere Anwaltspostfach. Und siehe da, diesmal klappte es. Die Anzeige war auch für die Gießener Staatsanwaltschaft auffindbar. Was dann geschah? Wieder nichts. Auf Nachfrage sagte die Staatsanwaltschaft dann, sie würde den Datenträger mit der Aufnahme des Angriffs leider nicht mehr finden. Also schickte der Anwalt den Datenträger nochmal. Was ist seitdem geschehen? Sie haben es erraten. Wieder nichts, schreibt Tichys Einblick.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, willkommen im Unrechtsstaat.
Stell dir mal vor, aber stell dir mal umgekehrt den Fall vor.
Ja, das muss ich mir nicht vorstellen, das habe ich täglich im Postfach.
Ja, ja. Ich meine, klar, ich meine, diese Staatsanwaltschaften, die tun einem ja ein bisschen leid, die haben ja, können ja nicht so viel Kapazitäten haben, dass die also uns verfolgen und noch die echten Verbrecher. Man muss Prioritäten setzen, Paul.
Ja, und sie sind ja schrecklich überlastet. Also die Berliner Generalunrechtsstaatsanwältin, die geht ja jetzt bald in Rente und hat ja dem RBB-Staatsfunk ein Interview gegeben, wo sie dann erklärte, sie sei so schrecklich überlastet und es müsse noch stärker ins Ermessen der Staatsanwälte gestellt werden, was sie eigentlich verfolgen. Weil momentan müssten sie ja alles gleich verfolgen. Und das ist ja so ein bitterer Wahnsinn. Zynismus, dass sie alles gleich verfolgen würden. Ja, freundliche Grüße nach Gießen.
Wir müssen auch Dealer und Mörder verfolgen, also sowas. Also dafür haben wir nun wirklich keine Zeit.
Ne? Nee, das machen sie nicht mehr. Da habe ich ja berichtet, dieser Tage aus Berlin. Da habe ich aus erster Hand einen Bericht erlebt, eines Menschen, der auf der Tankstelle das beobachtete, wie natürlich arabisch-muslimische Herren vor ihrem weißen Range Rover dealten, ganz offen, sichtbar für alle, ihr Zeug verkauften. Auf die Frage bei der Tankstellenkassiererin, weil das Ganze ja unter den Kameras der Tankstelle stattfand, auf die Frage, warum sie das nicht anzeigen würde. Und man sei noch alle klar erkennbar, zuckte sie mit den Schultern und sagte, nö, das ist ganz normal hier. Das hat sie die ersten paar Male angezeigt. Da sei nie irgendwas passiert. Die Polizei komme da nicht mal hin, um das aufzunehmen. Und einmal hatten sie sogar eine Messerstecherei auf der Tankstelle in diesem Kontext. Und da ist dann auch am Ende alles eingestellt worden. Obwohl sie die Aufzeichnungen ja hat und die Kameras sehr wohl, sowohl die Gesichter der Personen als auch die Nummernschilder dieses Autos sah. Ja, da passiert gar nichts.
Wahnsinn.
Ja, das ist Berlin. Ja, und damit, das könnte ja, weißt du, die Gefahr ist ja, dass sowas irgendwie den Tagesschau-Opfern und den Insassen der BRD auffällt. Und damit das nicht passiert, inszeniert die dann ja regelmäßig Alternativskandelchen. Und das hat dem Fall Uwe Steimler abbekommen. Du hast es sicherlich auch gelesen.
Ja.
Uwe Steimler an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Der ist ja gerne mal lustig und auch so, dass es weh tut. Und der hat bei einer AfD-Veranstaltung mal ein paar Witze gerissen über Angela Merkel und auch über Fritz Blackrock. Und am Ende, als die AfD dann an die Nationalhymne singen wollte, da hat Uwe Steimler angefangen mit der Nationalhymne. Aber der DDR. Und sang dann die Passage, in der Deutschland einig Vaterland beschworen wurde. Und ausgerechnet das hat dann eine Art Skandalersatz ausgelöst, was sehr witzig war, weil der Mainstream sich darüber echauffierte, dass Uwe Steimler es wagte, die Nationalhymne einer Diktatur anzustimmen. Was den allen irgendwie nicht aufgefallen ist, dass genau diese Passage, die Steimler da sang, in der DDR verboten war. Das musst du dir mal reinfahren. Also.
Ja, jetzt wird irgendwie alles aufgefahren, wirklich der letzte Gehirnamputierte wird aufgefahren, um die Wahlen im September zu beeinflussen. Aber ich befürchte, diese Nummer wird im Osten nach hinten losgehen.
Aber hallo, sowas von.
Weil die wissen das ja.
Ja, die wissen das. Ja. Uwe Steimle ist ja selbst, wie manche vielleicht nicht wissen, selbst DDR erfahren und hat nun gerade den Teil der Hymne gesungen, den die DDR-Regierung verboten hat, weil sie ja die Einigkeit Deutschlands als Vaterland beschwor. Und das ginge ja gar nicht. Und dann Uwe Steimle vorzuwerfen, damit verkläre er die DDR. Das ist so bratzendämlich, so eine Wessi-Reaktion, dass die im Osten wahrscheinlich ja kaum noch einen Kopf schütteln. Sondern das waren wieder ein paar Prozent mehr.
Ja, sie werfen ihm ja noch ein bisschen mehr vor. Ja. Also er hat ja wirklich, was du da hörst, ist Lissi, die hustet.
Ich wollte gerade fragen.
Das war nicht ich. Sie werfen ihm ja auch vor, dem Uwe Steimle, dass er gesagt hat, ich glaube, wo ist Stauffenberg, wenn man ihn mal braucht, anlässlich von der Merz-Regierung. Ja. Da hat sich natürlich in der Bild-Zeitung schon der Stauffenberg-Enkel oder was auch immer fürchterlich aufgeregt. Und ja, also ich meine, wenn sowas
Strafanzeige erstattet.
Wenn sowas im ZDF, Ja, oder die Merkel, also das Merkel-Porträt, da hat er gesagt, ja, warum hat sie es im Stehen gemacht? Weil sie bald sitzen wird, weißt du so. Und dann hängt sie da jetzt, also an der Wand natürlich. Also ich meine, muss man ja gar nicht mögen, aber das ist, also wenn das kein, das war Kabarett. Also ja. Das ist ganz, oder Comedy, wie auch immer man das nennen mag. Wenn sowas in der Anstalt kommt, da klatschen alle. Ja, oder ja,
Böhmer, die gleichen Leute, die Hella von Sinnen als Komikerin verteidigen. Kritisieren das ja. Als unzulässig. Also ja, es ist ja. Sowas von offensichtlich. Also ich hab von Uwe Steimler aus erster Hand gemerkt, dass er es recht gelassen nimmt und sich eigentlich drüber freut. Schönen Gruß nochmal, lieber Uwe. Und deswegen glaube ich, darf man sich freuen, dass sie sich damit selber mal wieder in die Knie geschossen haben.
Ja, außerdem jede Publicity ist gute Publicity. Hauptsache, sie schreiben den Namen richtig. Das ist im Grunde in der Unterhaltungsbranche Gesetz Nummer 1.
Also den letzten Teil, der war mir gar nicht bekannt, ja. Aber gut, Gut, das ist natürlich bei Preradovic immer ein gewisses Risiko.
Oh ja.
Milena P. Punkt. Tja, die AfD hat allerdings auch echte Probleme, kann man sagen, denn abgesehen von diesem Skandalchen im Wasserglas, der eher wahrscheinlich Sympathien bringen dürfte, hat sie auch eigene Skandalchen produziert, die kaum Sympathien bringen. In Nordrhein-Westfalen nämlich, da hat sie ihren größten Landesverband und der führt jetzt seit Tagen ein Schauspiel auf, das zur allgemeiner Verzweiflung führt innerhalb der Partei und auch bei vielen Wählern. Da streiten sich nämlich zwei Flügel im Landesverband um die Listenaufstellung für die nächste Landtagswahl und blockieren sich mittlerweile gegenseitig durch eine Filibuster-Aktion. Das stammt aus den amerikanischen Gesetzgebungskammern. Da können nämlich Abgeordnete durch sinnlose Wortbeiträge, das Verlesen von Telefonbüchern und anderen Dingen praktisch zeitlich unbegrenzt Debatten verzögern. Daher kommt dann der Name Filibuster. Und fast ähnlich unbegrenzt kann wohl ein Parteitag verzögert werden, wenn eine schier endlose Liste von Kandidaten aufgestellt wird und dann jeder der Kandidaten sich 9 Minuten lang vorstellen kann. So ist es da wohl jetzt geschehen in NRW und das führte dazu, dass die Landesparteiführung in NRW vorschlägt, diesen Parteitag doch nun abzubrechen und neu anzusetzen. Das lehnt der Landespartei allerdings ab. Das sei nur ein Versuch der Einflussnahme im Sinne des einen Flügels gegen den anderen. Also man kann sagen, lange Rede, kurzer Sinn, in NRW blamiert sich die AfD gerade ähnlich wie damals in Bremen, oder?
Ja, und es ist natürlich ganz bitter, also für die AfD in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, dass sowas kurz vor den Wahlen passiert. Ja. Also insofern ist das jetzt auch nicht besonders clever dort in Nordrhein-Westfalen. Ja, es zeigt nicht von höherer Intelligenz.
Das würden wahrscheinlich viele unterschreiben außerhalb des AfD-NRW-Landesverbandes. Ja. Wahrscheinlich besonders die Bundespartei, die das Ganze äußerst peinlich berührt zur Kenntnis genommen hat. Und von AfD-Wählern kommen ähnlich klingende und anmutende Reaktionen, ja. Aber es geht noch dümmer und schlechter. Und damit sind wir im Landes Rudolfs des Ersten, denn da regiert mittlerweile ein Grüner, dessen nach eigener Einschätzung wichtigste Eigenschaft die Tatsache ist, dass er homosexuell ist. Damit machte er nämlich kräftig Werbung, als er Münchner Bürgermeister werden wollte. Und jetzt
Bürgermeister,
ja, bitte. Ja, haha, lustiges Wortspiel. Und jetzt berichtet Tichys Einblick. Münchens Stadtregierung reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die sommerliche Trockenheit. Per Allgemeinverfügung hat die Stadt ab sofort umfassende Verbote erlassen. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Noch nie zuvor in der Geschichte Münchens waren derartig weitreichende Einschränkungen der Wassernutzung notwendig. Der Wasserverbrauch liegt derzeit bei mehr als 360 Millionen Litern pro Tag. Normalerweise sind es 300 Millionen Liter. Das Befüllen und Betreiben privater Pools, Springbrunnen, Wasserspiele und ähnliche Anlagen ist jetzt untersagt. Der schwule Regierungschef hat auch die Brunnen der Stadt zunageln lassen, richtig mit Sperrholzplatten die Brunnen zugemacht.
Tja. Ja, am Marienplatz sieht super aus, ja. Jetzt, wo die ganzen Touristenströme schwitzend da sitzen. Ja. Und das ist so ein Brunnen, da hat man sich hingesetzt, da war die Luft etwas kühler, man konnte sich etwas Wasser ins Gesicht bekommen. Und das war der Sinn dieses Brunnens, der auch sehr schön ist. Jetzt sieht er aus wie vernagelt. Aber du hast es gerade gesagt, der Wasserverbrauch liegt bei 60 Millionen pro Tag mehr als sonst. Aber es waren in der Vergangenheit auch schon mal 400 Millionen Liter. Und da hat keiner rationiert. So, dann habe ich mal die Google-KI gefragt. So, die hat natürlich erst vom Wassermangel gejammert. Und ich habe aber nicht locker gelassen und habe immer wieder nachgefragt. Und nach mehreren Nachfragen schreibt sie dann, Technisch gesehen könnte München zusätzliche Brunnen in der Münchner Schotterebene hochfahren, um das Defizit auszugleichen. Doch das Kreisverwaltungsreferat München entscheidet sich hier bewusst für den strengen Umweltschutz. Also, da steht's, also die KI hat's ein bisschen ungern zugegeben, aber sie hat's zugegeben.
Das ist aber also, eine Absicht.
Ja. Ich meine, die haben genau das bekommen, was sie gewählt haben. Ja. Ja? Und wisst ihr noch, als Habecks Lieblingsökonomin Mariana Mazzucato beim WEF in Davos sagte, haben wir es tatsächlich geschafft, jeden auf der Welt zu impfen? Nein. Deshalb ist es so wichtig, Wasser als globales Gemeingut hervorzuheben und darüber nachzudenken, wie wir zusammenarbeiten können. Also übersetzt, Wasser ist die nächste Pandemie. Ja. Ja? Und auf X schrieb jetzt Christoph von Gamm übrigens, dass ihm eine Bekannte aus München geschrieben hätte, dass in ihrer Straße schon eine Nachbarin den Nachbarn verpetzt hat. Wahrscheinlich hat der Schuft die Blumen gegossen, ja. Also die Zeit der Blockwarte ist in München wieder willkommen, sagen wir es mal so.
Tja, klar. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich. Also wer so blöde ist, einen grünen Bürgermeister zu wählen, hat genau das verdient. Und was mir wirklich daran auffällt und an der Tatsache, dass ja der kinderborne Freund Kai Wegner in Berlin als Bürgermeister jetzt so angeschossen war, dass er zurücktrat als Kandidat für die nächste Bürgermeister. Aber da wird er ersetzt von einem Mann namens Evers. Ich selbst kannte den gar nicht, ehrlich gesagt. Der scheint bisher Senator für Kultur zu sein in Berlin. Der ist dann jetzt Spitzenkandidat und soll also, Stefan Evers soll dann also Bürgermeister werden. Und er hängt dann auch jetzt aus dem Fenster oder plakatiert die Tatsache, dass er schwul ist. Also mir fällt auf, alle sind sie schwul, was ich erstaunlich finde. Also dass die CDU und ihre Wähler und ihre Funktionäre ja extrem behindert sind, ist ein altes Wissen. Dass die aber auch alle eben so schwul sind, das war mir vollkommen neu. Und ich finde, das wäre jetzt wirklich mal ein Grund, liebe Schwule, ja, ich schaue euch an, das wäre wirklich mal ein Grund, sich zu überlegen, ob man dafür vereinnahmt werden will. Also finde ich jetzt...
Ich finde, schwul sein ist wie Religion Privatsache. Ja. Also völlig okay, aber Privatsache,
ja, oder? Und wenn pausenlos einer versuchen würde, mein Schwulsein irgendwie zu benutzen, um zu sagen, ist total geil, also wählt mich jetzt, weil ich schwul bin und weil ich euch das Wasser verbiete, dann würde mir ja mal einfallen, den zu erklären, im Rahmen eines Schwulenverbandes oder sonst wie, dass sie das mal lassen sollen. Also schon erstaunlich.
Okay. Ja. Ja, ich meine, okay, wenn du nichts anderes vorzuweisen hast. Zum Beispiel auch Ricarda Lang.
Nichts anderes würde ja bedeuten, dass das etwas ist, was man vorweisen kann.
Ja, natürlich.
Ich finde nicht, dass das irgendwas ist zum Vorweisen.
Aber Ricarda Lang hat ja damals auch im Grunde damit geworben, dass sie bi ist, ne? Also, dass sie alles ist. Das ist das Übliche.
Ja, aber das ist doch ein Grund zu sagen, nee.
Ja, also, aber ich widerspreche dir doch überhaupt nicht, Paul. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich
das klingt aber, wenn du mir zustimmst, klingt es immer so, als ob du mir widersprichst.
Ja, du bist auch so ein bisschen paranoid manchmal.
Ach so, vielen Dank. Siehst du? Und dann kommt noch sowas hinterher. Und dann wunderst du.
Ja, entschuldige, du hast es ja gerade selber gesagt.
So, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und blenden uns später wieder ein. Nein, machen wir nicht.
Nein.
Ja, jedenfalls, ja, das ist durchaus mal ein Grund für die Schwulen, sich von der Behinderung loszusagen, die CDU da mit ihnen zu verbinden sucht, aus meiner Meinung. Lustig aber geht's noch, also beziehungsweise es geht noch tiefer. Und damit sind wir natürlich in Berlin, weil in Berlin jetzt etwas passiert ist, was mich tatsächlich gleich betrifft, ganz persönlich, in zwei Angelegenheiten oder sagen wir in zwei verschiedenen Kategorien von Angelegenheiten und jede Menge Millionen andere Berliner. Der Deutschlandfunk berichtet, IT-Probleme bei den Berliner Straf- und Zielgerichten führten dazu, dass alle Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden. Richter konnten sich nicht mehr auf Servern einwählen und Rechtspfleger eben keine Akten mehr aufrufen. Betroffen sind alle Amtsgerichte, das Kriminalgericht in Moabit, die beiden Landgerichte und das Kammergericht. Der stellvertretende Landesvorsitzende des Deutschen Richterbundes sprach von einem vorübergehenden Stillstand der Rechtspflege. Soll heißen, die Berliner Justiz macht gar nichts mehr. Führt übrigens auch dazu, dass mein Fall des Verklagens von Safsan Cebli nicht weiter bearbeitet wurde. Da zwang mich ja das Berliner Kammergericht, eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen, die ich dank der genialen Unterstützung von euch Zuhörern da draußen schnell hinterlegen konnte. Und jetzt hat das Gericht dann gesagt, ja, man konnte noch nicht erkennen, obwohl das vor Wochen einging, dass es überhaupt einging. Und mittlerweile hat man es dann gefunden, nachdem Rechtsanwalt Markus Heinz mehrfach nachfragte und hat schon für Oktober dann die Fortsetzung des Prozesses angesetzt. Und ja, gleichzeitig könnte das aber auch bedeuten, Melina, dass der Robenfaschist Johannes Plog eventuell kurzzeitig daran gehindert ist, mir weiter täglich Ermittlungsmitteilungen zu schicken.
Täglich kriegst du die inzwischen?
Ja, so alle 3 Tage im Schnitt, ja.
So.
Aber vielleicht kommen die dann im Schwung hinterher.
Wahrscheinlich, die werden dann alle zusammen, das kommt ein Riesenpaket, sag ich dir. Ja, du, was willst du dazu sagen? Da ist eine Menge Unfähigkeit gepaart mit,
in dem Fall sind es Lizenzprobleme.
Absolutistischem Denken, ja.
Das sind Software-Lizenzprobleme. Man hat nicht rechtzeitig gesehen, dass man irgendwo eine Lizenz
erweitert. Ja, das ist Unfähigkeit. Wenn man nicht rechtzeitig gesehen hat, ist das Unfähigkeit. So, ja. So einfach. Ja.
Ja, so einfach und dysfunktional.
Dit ist Berlin, dit ist Deutschland.
Wenn dann selbst der stellvertretende Landesvorsitzende so einer Stiefeleckervereinigung wie der Deutschen Richterbundes dann erklärt, es sei ein vorübergehender Stillstand der Rechtspflege, ja. Man könnte mal einen vorübergehenden Stillstand des Gewaltmonopols des Staates irgendwie, naja, mal gucken.
Ich meine, wer weiß, vielleicht werden auch wieder, müssen deswegen auch wieder Straftäter auf freien Fuß gesetzt werden. Ist auch möglich, weil eine Frist abgelaufen ist.
Das
passiert
kann,
ja auch gerne.
Das kann sehr gut passieren, ja, doch. Tja, so ist es in Deutschland und so geht es immer weiter. Und das betrifft eben leider auch die Folgen der deutschen Umvolkungspolitik, die sicherlich nicht aus Unfähigkeit, sondern mit vollem Vorsatz geschieht. Wir haben schon berichtet, die EU hat sehr wohl einen Gedenktag für die erfundenen Opfer ihrer erfundenen Klimapolitik, aber sie hat nach wie vor keinen Gedenktag für die ganz realen Opfer ihrer realen Umvolkungspolitik. Und nun berichtet News und Apollo News immer weiter über die üblichen, muss man mittlerweile sagen, Geschehnisse dieser Woche. News berichtet, ein Afghane jagte Passanten mit dem Messer durch Ruhpolding in Bayern. Ein 28-jähriger afghanischer Asylbewerber versetzte damit Kinder in Angst und Schrecken und ging auf Passanten los. Der Täter stürzte sich lautschreiend auf zwei Passanten und verfolgte sie über den Bahnsteig. Kurz darauf stürzte sich ebenfalls auf anwesende Kinder. Und bei den Aufnahmen, die Videoaufnahmen, die auf dem Bahnhof gemacht worden ist, zu sehen, wie er mit dem Messer mehrfach nach ihnen ausholt und sie jeweils nur knapp verfehlt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler der Polizei derzeit trotzdem nicht. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen bestehen dafür keine Anhaltspunkte. Es liegen jedoch Hinweise vor, teilte die Polizei mit, dass der Beschuldigte psychisch schwer erkrankt sei.
Natürlich.
Und deshalb bei Begehung der Tat zumindest vermindert schuldunfähig gewesen sein könnte. Das teilten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft mit. Tja.
Und ja, das ist es ja. Es ist wieder ein Einzelfall. Natürlich. Wieder mal ein Einzelfall eines psychisch gestörten Täters. Ich meine, wer Islamisten im Netz zuhört, der weiß, dass ihr Plan ist, den Westen, auch Europa, zu übernehmen. Ja? Also das sagen sie. Ich habe mein aktueller Interviewgast diese Woche ist die Juristin und Menschenrechtlerin Seyran Ateş. Ja?
Ja.
Und die hat erzählt zum Beispiel, dass sie vor 10 Jahren durch Studien herausfinden wollte, wie groß diese religiösen Kriegsschauplätze zum Beispiel jetzt in deutschen Schulen sind. Die ist aktiv von der Berliner Politik behindert worden. Mhm. Aktiv, ja. Die wollten unbedingt verhindern, dass man herausfindet, wie es an Berliner Schulen aussieht. Und das ist natürlich noch viel schlimmer geworden, ja. Und Fun Fact am Rande, der Berliner Senat zahlt jährlich 135.000 Euro an das muslimische Seelsorgetelefon von Islamic Relief Deutschland. Die Organisation wird von den Sicherheitsbehörden seit Jahren wegen Bezüge zur islamistischen Muslimbruderschaft beobachtet. Von 2022 bis 2026 summiert sich die Förderung des Berliner Senats auf insgesamt 675.000 Euro. Und die Gesundheitssenatorin Frau Ciborra ließ auf Bildanfrage ausrichten, eine Einstellung der Förderung ist derzeit nicht geplant. Ja? Also es ist völlig verrückt, was dort auf. Es ist inzwischen vollkommen klar. Also auch die Muslimbruderschaft ist übrigens eine Organisation, deren Chefs überall in der Welt, also in den arabischen Staaten, dazu aufrufen, dass Leute, Moslems und Islamisten nach Deutschland, nach Europa gehen und dort die Macht übernehmen, also das Land unterwandern und so.
Ja.
Also das ist ganz offiziell. Man sagt ja immer, ey, ihr Rassisten und so weiter. Warum sagt ihr das? Ich meine, antimuslimischer Rassismus ist ja auch so schön, ja? Als ob eine Religion
Rasse sein kann, ja.
Ja, das ist natürlich Quatsch, ja. Aber die Schweden, die machen es gerade mal vor. Also in Schweden ist die bislang härteste Asylreform in Kraft getreten. Und zwar, wenn du bleiben willst, ist die Voraussetzung unauffälliger Lebenswandel. Ja? Und es werden auch nur noch befristete Aufenthaltserlaubnisse ausgestellt, damit die halt keinen unauffälligen Lebenswandel haben, schneller abgeschoben werden können.
Nazis.
Also bei Fehlverhalten, ja. Und als solches kann gelten, Straftaten, auch wenn sie nicht besonders schwer sind, wiederholte Verstöße gegen Gesetze oder behördliche Anordnungen, erhebliche oder dauerhaft unbezahlte Schulden, Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit, Sozialleistungsmissbrauch, falsche Angaben gegenüber Behörden, Verbindungen zu extremistischen oder sicherheitsgefährdenden Organisationen, ein unehrlicher oder rechtsmissbräuchlicher Lebensunterhalt. Danke an The Real Tom auf X für die Auflistung. Aber das ist doch eigentlich genau das, was bei uns nicht gibt. Ja?
Nö. So ist es. Was es bei uns dafür gibt, so berichtet Apollo News, am Mittwochmorgen wurde ein 22-jähriger Student der Universität Trier erstochen und dann lag dann seinen Verletzungen. Gut, das schrieben sie so, aber wenn er erstochen ist, dann war er schon tot, so viel an die, was die sprachliche Richtigkeit angeht. Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Polizei um einen gleichaltrigen Afghanen handeln, der in Trier gemeldet ist. Die Hintergründe der Tat sind unklar und werden von der Kriminalpolizei ermittelt. Und weil es so gut läuft in Deutschland und den meisten EU-Ländern, fordert jetzt laut Welt der EU-Migrationskommissar oder hat seine Forderung erneuert, dass nun endlich ein Ende der deutschen Grenzkontrollen stattfinden müsse, angesichts ja fallender Migrationszahlen und der neuen Asylregeln. Es sei jetzt an der Zeit, die innereuropäischen Grenzkontrollen schrittweise abzuschaffen. Das sagte Magnus Brunner, so heißt der DPA.
Wahnsinn, ne? Ja, ja. Also es kommt mir ein bisschen so vor, es hätte ein Supermarkt weniger Diebstahl, weil er Detektive angeheuert hat und sagt dann, jetzt brauche ich die Detektive nicht mehr, weil ja keiner mehr klaut. Also so ein bisschen hinkt der Vergleich denn schon, weil diese Grenzkontrollen sind ja jetzt nicht 100% erfolgreich. Du musst ja halt vorher den Pass wegwerfen. Ja, es kommen im Moment zwar weniger illegale Migranten, aber zum Beispiel forciert Spanien die Legalisierung ja enorm. Ja, ja. Also die Illegalisierung von Illegalen. Ja. Erst wollten die ja 500.000 illegalen Papiere geben. Jetzt sind das schon weit über 1 Million. Eigentlich weiß auch dort keiner, wie viele Illegale da wirklich im Land sind. Ja? Ja. Und dann kommt ja noch der Familiennachzug. Und dann suchen sich die Leute ihr Lieblingsland in der EU aus. Also das mit den besten finanziellen Voraussetzungen.
Nein, und das gibt's nicht. Es gibt keine Pull-Faktoren.
Ich tippe mal, Deutschland steht da also endlich mal auf dem Treppchen. Und diesmal nicht im 16. Finale ausgeschieden.
Hurra, ja, freuen wir uns über diese führende Position. Aber wir arbeiten auch selbstgewaltig dran, dass wir die heimische Produktion von Sozialschmarotzern hochfahren, damit wir sie nicht aus Spanien importieren müssen. News berichtet, exklusive Daten der Agentur für Arbeit. 307.000 Arbeitslose wurden eingebürgert. 307.601 deutsche Staatsbürger, die arbeitslos sind und laut der Bundesagentur für Arbeit eine eigene Migrationserfahrung haben. Auch wieder eine neue Formulierung, die ich nicht kannte. Jeder sechste deutsche Arbeitslose ist demnach eingebürgert worden. Die Arbeitslosenquote unter eingebürgerten Deutschen ist mit mehr als 10% damit signifikant höher als der gesamtdeutsche Schnitt. Das ist schon irre, ne? Also sie ignorieren ganz offen ihre eigenen Scheingesetze, ihre Scheinlimitierungen und bürgern dann mal schön ein, wer direkt vom Staat finanziert wird. Das ist schon toll.
Ja, es ist verrückt alles. Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen?
Nichts, und das geht ja immer so weiter. Und damit wir mit der Staatsumverteilung auch weiter Grund haben, immer weiter die Staatsquote zu erhöhen und immer mehr Regularien brauchen, da arbeitet die Parteienkorruption natürlich ebenso intensiv wie an der Einbürgerung arabisch-muslimischer Mördermigranten an der Zerstörung der Restprivatwirtschaft, die es noch so gibt. Und damit die Abgreife richtig funktioniert, da hat Finanzminister Klingbeil jetzt endlich einen Aktionsplan vorgestellt. Nicht zur Wirtschaftsförderung, nicht zum Abbau von Hindernissen und nicht zur Förderung eben von Investitionen, sondern einen Aktionsplan für mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit, höhere Strafen für organisierte Steuerkriminalität und mehr Steuerehrlichkeit, wie er da nannte. Und zur besseren Kooperation der Ermittler wird beim Zoll nun ein gemeinsames Zentrum für Finanzkriminalität eingeführt. Der Bund rechnet wegen einer verstärkten Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität sowie der Einführung einer Kryptobesteuerung jetzt mit Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Das sind doch tolle Nachrichten.
Ja, toll. Ich warte immer noch auf den Aktionsplan gegen Steuerverschwendung der Regierung, ja, gegen Betrug am Bürger, also dessen Geld ja in BlackRock-Taschen verschwindet, ja, oder die Plünderung der Rentenkassen. Es wäre genug Rente da, wenn die Regierungen nicht einfach viel weniger wieder reintun, als sie rausgenommen haben. Ja?
Da gibt's also aber auch einen
Plan. Seit Jahren wird die Rentenkasse, seit Jahrzehnten wird die Rentenkasse wird die Rentenkasse geplündert, das ist der Saugraust. Und dann wird immer ein bisschen reingetan und am Ende soll der Rentner das bezahlen. Das ist im Grunde Diebstahl am Eigentum der Bürger.
Da gibt es ja? aber auch einen Plan. Da gibt es einen Plan, Melina. Du hast das Regime völlig unterschätzt. Also das haben sie kommen. Die Berliner Zeitung berichtet, SPD und Union wollen es jungen Menschen jetzt nämlich besonders schwer machen, sich als Unternehmer zu etablieren. Denn all die selbstständigen Unternehmer und Freiberufler sollen nun auch in die Rentenversicherung eingemeindet werden, also zwangsverpflichtet werden. Der Regelbeitrag beträgt dann 735,63 € genau pro Monat. Die Begründung für diesen verfassungsrechtlich bedenklichen Schritt, schreibt die Berliner Zeitung, ist mehr als fadenscheinig. In Empfehlung Nummer 21 nennt die Rentenkommission eine einheitliche, Zitat, Erwerbstätigenversicherung, in die neben abhängig Beschäftigte auch selbstständige Beamte, Abgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften einbezogen sind. Ganz ungeachtet der Beamten- und verfassungsrechtlichen Probleme sei eine solche Einheitsrente ihr, Zitat, Idealbild der Alterssicherung.
Also ich lebe ja in Österreich, wie du weißt, und da ist ja die Regel, dass alle dass auch die Selbstständigen in die Rentenkasse einzahlen. Ja, das ist hier normal. Und das hat natürlich auch Vorteile. Also es hat schon die Vorteile, also weil die Rente auch hier ist höher als in Deutschland. Ne? Es gibt wahrscheinlich weniger Altersarmut, weil die ganzen Boomer, die versucht haben, selbstständig durch die Runden zu kommen, die nie in die Rentenkasse, also in Deutschland eingezahlt haben, die jetzt in Rente gehen und eigentlich keine Rente haben, das ist natürlich Altersarmut, die dann wiederum vom Steuergeld finanziert werden muss. Ja? Also ich nehme an, das wird noch ziemlich übel in Deutschland. Und es ist natürlich mehr Geld in den Rentenkassen, wenn alle einzahlen. Also das hat seine zwei Seiten, würde ich sagen. Ist allerdings natürlich in Deutschland ein komplett neues Modell und deswegen natürlich auch viel Schnappatmung. Ob das natürlich jetzt die Lösung für die Plünderung der Rentenkasse ist, es natürlich nicht. Ja?
Eben, das ist auch klar. Ja. Das war ja mein Punkt. Also wenn man solche sozialistischen Gedanken besprechen möchte, wofür ich ja grundsätzlich immer bereit bin, weil mit Sozialisten diskutieren ist immer sehr unterhaltsam, dann wäre ja aber die logische Voraussetzung zumindest, dass man auf der Ausgabenseite erstmal den Raubzug beendet und die politische...
Aber so. Man muss es nicht sozialistische Ideen nehmen. Wie gesagt,
es ist eine sozialistische Aktion in Österreich.
Österreich ist jetzt, nein, es ist, also
Österreich ist ein derartig staatssozialistischer Betrieb, das ist ja irre. Also komm, Österreich ist ja teilweise noch schlimmer als in Deutschland, was so staatliche Kontroll- und Umverteilungsinstanzen angeht. Das ist wirklich manchmal kein Hauch besser als Deutschland. Gegenteil.
Aha. Ja, finde ich schon. Also, da müssen wir uns dann nochmal beraten. Ich lebe, glaube ich, in einem anderen, vielleicht etwas anderen Österreich. Vielleicht gibt es zwei.
Ich
weiß es nicht. Aha, ja,
okay. Ich halte Österreich nicht für ein Vorbild der Freiheit.
Nein, es geht auch nicht um jetzt, darum ging es doch jetzt gar nicht. Es ging im Grunde, naja, freier als in Deutschland ist es auf jeden Fall. Also
das glaube ich wieder.
Weil die Restriktionen sind nicht so groß. Auch das liegt auch daran, dass Österreich halt nicht so perfektionistisch ist, auch im Bösen.
Genau, ja, das ist zum Glück nicht so deutsch. Ja, das ist das Gute an Österreich.
Ja, also, ja gut, aber das ist ja schon mal was. Also deswegen muss ich dir da widersprechen, es ist schon freier als Deutschland. Dass es nicht perfekt ist, ja gut. Aber ich finde diese Rentenkasse, in die alle einzahlen und alle dann hinterher was davon haben, jetzt auch gar nicht so übel. Also
ja, das System, ja.
Das System hat sich aber in Österreich bewährt. Also come and staune.
Ja, muss ich gar nicht. Aber erstmal vorab, also liebe Österreicher, damit habe ich nicht gesagt,
bitte tu das nicht.
Lass mich doch mal mit den Österreichern sprechen, bitte. Also das ist
ja aber auf Deutsch, bitte, auf
das
Deutsch.
Das war Deutsch. Das hieß ja in keiner Weise, dass ich euer wunderbares Land im Ganzen irgendwie problematisch oder schlecht fände. Ich sage damit lediglich, und dabei bleibe ich, dass ich sehr viele österreichische gesetzliche Regelungen sehe, die ich für im Kern sozialistisch halte und teilweise auf dem Papier für noch übler als in Deutschland. Auch was die Steuerrealität angeht. Aber, und da stimme ich dir, liebe Melina, komplett zu, das wird in Österreich eben gegengewichtet durch durch eine Art von Menschlichkeit und Humor, die dazu führt, dass man den Dingen ihre Spitze nimmt und eben nicht so wie die Piefkes mit Gewehr bei Fuß und Hackenschlag an der Ecke steht, wenn der Münchner Nachbar den Rasensprenger anschmeißt und ihn dann verpfeift bei den Bullen. Das ist einer der schönen, vielen, großartigen Unterschiede von Österreich zu Deutschland. Also
gibt's
liebe Österreicher.
Natürlich auch.
Gibt's ja, natürlich gibt es das auch. Ja, es gibt auch in Österreich aber die widerlichsten Menschen. Es ist halt im Großen und Ganzen nicht so wie in Deutschland. Das sehe ich doch
das,
auch.
Das stimmt, ja.
So. Mhm.
Das also ist so ein bisschen mehr Leben und Leben lassen und nicht Leben und Leben lassen und töten. Also selber Leben und töten, das ist so ein bisschen mehr in Deutschland.
Dann haben wir die deutsch-österreichische Freundschaft, was meine Gefährdung derselbigen angeht, oder Scheingefährdung, hoffentlich wieder gerettet. Denn
niemals würde ich unsere Freundschaft unter Diskussionen leiden, um Gottes Willen. Wenn wir uns sehen, diskutieren wir halt auch.
Ja, nicht unser Zeit. Beider, um Himmels Willen. Ne? Die Sorge hatte ich jetzt gar nicht, bis du es jetzt gerade erwähnt hattest. New Fear Unlocked.
So.
Nein, es ging mir jetzt um die Zuschriften von österreichischen und Hörern und Kommentierungen, was der blöde Brandenburg, der dumme Piefke denn da denkt, an Österreich kritisieren zu. Also deswegen.
Oh, was denken alle die trotzdem?
Ja, die Gefahr besteht wohl. Ja. Ähnlichen Unfrieden, könnte man sagen, gibt es innerhalb des VW-Aufsichtsrates, um zurück zur Wirtschaft zu kommen. Tichys Einblick berichtet, dass Emirat Katar, also das Golf-Emirat Katar, Großaktionär bei VW, bremst nun einen Rüstungsdeal mit Israel zur Sanierung des Werkes in Osnabrück aus. Katar ist über seinen Staatsfonds mit 17% der Stimmrechte und gut 10% des gesamten Aktienkapitals der drittgrößte Anteilseigner bei Volkswagen. Und das Auto demokratisch geführte Land hat nach Bildrecherchen mit seinen drei Vertretern im VW-Aufsichtsrat sein Veto gegen den Israel-Deal eingelegt. Ja, Tichys Einblick tropft mal wieder vor Israels Servilität und absoluter Entrüstung über diese Tatsache. Aber in der Tat eine ungünstige Aneinanderreihung von Ereignissen. Denn es war ja ein großer Plan der Volkswagen-Führer, dass man mit Kriegswirtschaft ordentlich abfangen könne, was selbstgemacht an Problemen da so entstand. 150.000 Arbeitsplätze sollen bei VW ja insgesamt auf der Kippe stehen. Und da will man ja kräftig in den staatlich gewünschten Krieg investieren, sowohl im Nahen Osten als auch gegen die Ukraine. Und Katar scheint mit seinen Stimmrechten jetzt den Kriegsfrieden, der da so im Aufsichtsrat herrschte, durchaus mal ein bisschen aufgerührt haben zu können. Mal gucken, wie lange es hält, ne?
Ja, so ein bisschen Schadenfreude kommt in mir schon.
Ja, ach schon. Ne?
Ja, nee, sagen wir mal so. Mir tun natürlich die Menschen, die dann irgendwann arbeitslos werden, wahrscheinlich, ja, bei VW, das tut mir schon leid. Das ist ja auch ein Flächenbrand. Also dort, wo Werke geschlossen werden könnten, diese ganzen Regionen werden erstmal. Naja, wenn erstmal zu Boden gehen, bevor sie sich wieder aufrappeln können, wie auch immer. Also das ist schon eine ganz große Tragödie, auch eine menschliche am Ende. Aber Rüstung ist für mich kein Ausweg. Also ich bin da auch für Entrüstung, in diesem Sinne des Wortes. Rüstung ist ja auch nichts Nachhaltiges. Ja? Also das ist nichts, was dem Wirtschaftskreislauf in irgendeiner Form weiterbringt. Also insofern halte ich nichts davon, dass Autofirmen jetzt auf Rüstung umsteigen.
Es ist Staatskonsum, weil mit Panzern und Granaten wird keine Wertschöpfungsquelle geschaffen oder Grundlage.
Wobei kein Mensch mehr Panzer braucht. Ne? Ich glaube, das ist auch so blöd.
Nicht mehr in den Mengen, aber für gewisse Dinge, wenn es schon geworden, bringen sich Drohnen und andere Gerätschaften. Aber ja, dass ausgerechnet dieser Ausweg von VW nun durch Katar blockiert ist, ist schon lustig. Und lustig ist auch, wie sich dann solche Mossad-nahen Blätter wie Tichys Einblick darüber echauffieren. Also das ist wirklich witzig, wie dieser Bericht man in dem Ganzen liest, in jeder zweiten Zeile dann das autokratisch regierte Emirat. Und ja, was lustig ist, also dass das ja, autokratisch regiertes Emirat, ja klar, weil es sein vom Emir regiert ist, darüber kann man natürlich Kritiken anbringen, aber diese Doppelung dann, diese sinnfreien, wenn es jetzt nicht Israel gewesen wäre, dann wäre der Bericht sicherlich ganz anders ausgefallen von Tichys Einblick. Das betrifft erstmal nur die VW-Beschäftigten, das sind reichlich genug, aber es gibt dann ganz zum Abschluss in der deutschen Wirtschaft und Finanzlage noch eine Nachricht, die dann alle betrifft. Zumindest nicht alle, aber viele, wie zum Beispiel Milena Preradovic, der Deutschlandfunk berichtet, Zigarettenpackungen in Deutschland, nicht in Österreich. In Deutschland könnten bald 12 Euro kosten. Der Preis für eine Packung mit 20 Zigaretten soll bis zum Jahr 2030 schrittweise von aktuell 8 auf fast 12 angehoben werden. Kanzleramtsminister Frey erklärte, die Tabaksteuer solle auch eine ungesunde Lebensweise einschränken. Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, der bekannte Babykäufer Henrik Streeck, nannte die deutliche Erhöhung der Tabaksteuer eine richtige Entscheidung.
Ja, super, ja. Es ist Raub und es ist nichts weiter, ja.
Ja.
Ich habe auch noch eine kleine Meldung. Im ersten Halbjahr 26 meldeten nach Kreditreform bundesweit 63 Bäckereibetriebe Insolvenz an. 40% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das betrifft halt auch nicht nur den kleinen Bäcker, sondern auch Bäcker mit 40 Filialen und so weiter. Ne? Mhm. Also das Bäckersterben geht richtig runter. Mann. 40% mehr als im ersten Halbjahr des letzten Jahres.
Tja. Ja, so
aber, die schönste Meldung, Entschuldigung, muss ich nochmal dazwischen grätschen. DGB-Chefin Fahimi, also das ist die mit dem 7er BMW bei der Anti-AfD-Demo.
Die Ex-SPD-Generalsekretärin,
also, genau. Ja, genau, jetzt DGB-Chefin, also diese Arbeitnehmervertreterin, die fordert von Unternehmen jetzt Hitzeausfallgeld und neue Arbeitsregeln bei hohen Temperaturen, ja. Aber sie hat auch Sofortmaßnahmen in petto. Sie schlägt vor Schatten, Getränke, lockeres Outfit.
So brillant. Wobei, und dann kollidiert ja die SPD-Klimapolitik mit der grünen Klimapolitik in München. Also würden jetzt Arbeitgeber verstärkt Wasser zur Verfügung stellen, dann müssten sie ja 50.000 Strafe an den Spulenmeister von München. Das ist schon schwierig, das müsste man jetzt
nicht Wasser, wahrscheinlich dieses, das
andere Zeug, Getränke.
Weil bei dir Idiocracy trinken, verstehst du, mit dem die ihre Felder wässern dort.
Genau, zuckerhaltige. Das dürfte natürlich auch kein Rohrzucker sein, der ist ja auch böse. Müsste also voll synthetische Getränke am besten herstellen, die idealerweise doch stark krebserregend sind.
Ja? Zucker ist übrigens ganz in. Also die Bundesregierung steht total auf zuckerhaltige Getränke. Ja, weil da jetzt die Zuckersteuer draufkommt. Verstehst
du? Okay, ich verstehe. Aber da war ja die offizielle Äußerung vom Babykäufer Henrik Streeck auch, der ja als Drogenbeauftragter fungiert, dass man die Zuckerkonsum damit zurückfahren möchte. Also vorgeblich möchte man das
nicht. Ja, natürlich. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass das Geld in die Kassen kommt.
Nein.
Das ist doch, ja, jo.
Also ja. Darauf ein hochzuckerhaltiges Getränk.
Was macht übrigens ein Drogenbeauftragter wirklich? Nein, ich frage mich, was dieses Wort ist ja auch so doppeldeutig.
Es ist Sucht- und Drogenbeauftragter. Sie haben auch das nochmal gedoppelt.
Also er ist im Grunde dafür zuständig, dass das mit der Sucht und den Drogen klappt, oder?
Dass das Geschäft läuft und so.
Ja.
Vielleicht trifft er sich in Berlin auf Tankstellen mit weißen Range Rovern und Leuten, die, weiß man nicht. Zumindest von der Anwesenheit Henrik Streecks habe ich in diesem Fall nichts gehört. Aber ihr Lieben, so wie die Gesamtwirtschaftslage in Deutschland aussieht, so ist es eben seit langem schon. Und deswegen sage ich seit so langer Zeit auch schon das immer Gleiche. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Jens Spahn oder Karl Lauterbach, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit. Nichts davon wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 251 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wir werden euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.